Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Sommer. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Hab aber natürlich auch in der Sommerpause den Podcast Motox vermisst und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen so ähnlich ging. Jetzt ist es ja so, wenn man in der Früh unterwegs ist, ist es wieder super viel los in den Öffis, weil die Schulen sind wieder offen. Die Kinder müssen alle wieder zurück oder man muss wieder irgendwie ins Studium und ist auch irgendwie aus dem Sommerurlaub schon zurück. Und in dieser Phase habe ich mir gedacht, ist eigentlich schon spannend. Im Sommer habe ich so gelesen, es gibt so und so viele unbesetzte Lehrstellen, also Stellen als Lehrer und Lehrerinnen, die nachbesetzt werden müssen. Ich glaube, das wurde dann eh irgendwie geregelt und das sieht man auch irgendwie jedes Jahr. Oder es gibt schon viele Menschen, die auch vielleicht den Zugang zur Bildung nicht haben. Es gibt sowieso Leistungsunterschiede. Mich interessiert auch, was da eigentlich politisch passiert. Ne? Was sind die Herausforderungen und wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Was ist da eigentlich gerade los im Bildungsbereich? Habe ich mir gedacht und haben wir gedacht, ich werde jetzt im September ein paar Leute einladen, die mir das vielleicht einmal aus dem echten Leben erklären sollen. Und so freut es mich, dass ich heute jemanden da habe, der nämlich in einem Bezirk in Wien, der ein bisschen verschrien ist, in Favoriten Bezirksvorsteher ist. Und zwar schon seit ein paar Jahren, aber viel länger auch schon politisch aktiv. Und da habe ich mir gedacht, ich werde mit ihm einmal quatschen. Wir wissen, Favoriten ist auf jeden Fall auch Multikulti. Da gibt es sicher auch andere Herausforderungen oder wichtige Herausforderungen, von denen wir lernen können. Und ich habe mir gedacht, ich muss den Bezirksvorsteher aus Favoriten, nämlich den lieben Markus Franz von der SPÖ, der heute bei mir im Podcast ist, ein bisschen dazu ausfragen. Und umso mehr freut es mich, dass Markus, du heute auch zugesagt hast und da bist. Hi.
Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
Bis jetzt waren Politiker und Politikerinnen bei mir, die eher ein paar Jahre vielleicht nicht unbedingt nur ein paar Jahre, aber noch nicht so lange, ich würde sagen, im Game sind wie du. Weil deine Laufzeit in der Politik ist ja schon, wenn ich das richtig recherchiert habe, du hast ja schon 2 Jahrzehnte, die du quasi Erfahrung sammeln durftest, politisch aktiv bist und dich zu der Position hingearbeitet hast, wo du heute bist.
Ja, kommt darauf an, wann man mit der Biografie beginnt. Also wenn man meine Biografie, den ersten Wahlkampf, den ich gemacht habe, so 94.
Ja.
War, glaube ich, noch Franz Franitzky damals Bundeskanzler. Ja, dann sind es 30 Jahre schon fast. Ja.
Ja. Ich habe die 3 Jahrzehnte gemeint. Ja, ich muss selber immer wieder Revue passieren, wie alt ich schon bin.
Ja,
deswegen
ja.
Ist die Rechnung schwierig. Aber ja.
Nein, aber wie gesagt, 94 habe ich mich wirklich als junger Mann dann in einen Wahlkampf engagiert. Traditionell Dreieckständer plakatiert mit Wahlplakaten und geholfen bei Wahlveranstaltungen. 1995 dann wirklich auch politisch aktiv in einem Büro, in einer Bezirksorganisation, vor allem bei uns in Favoriten dann tätig gewesen. 2001 dann kandidiert in die Bezirksvertretung als Bezirksrat und jetzt seit 2017 in unterschiedlichen Funktionen, am Schluss dann ab 2013 Clubobmann meiner Fraktion, der SPÖ. Ab 2017 dann habe ich nach 23 Jahren meine Vorgängerin beerbt, Hermine Mospoint, und ja, das ist auch schon wieder fast 8 Jahre her. Mhm. Also am 27. September sind es dann 8 Jahre, dass ich die Funktion als Bezirksvorsteher ausübe.
2001, 2017, 2025, das sind große Sprünge, die wir jetzt irgendwie zusammengefasst haben, was du schon alles gemacht hast in der Politik. Da ist für mich die Frage, wie würdest du einschätzen, jetzt allein vom Bauchgefühl her, sind 3 Jahrzehnte, und das sind für mich sehr prägende 3 Jahrzehnte, weil das sind die 3 Jahrzehnte, die dann ich auch gelebt habe, aber was hat sich verändert?
Ja, die Themenlandschaft hat sich verändert, aber vor allem auch die Kommunikationsmittel und Stile. Mhm. Also ich kann mich erinnern, um die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre haben wir mal das E-Mail bekommen. Dann ist irgendwann mal in die 2000er Jahre, glaube ich, Facebook entstanden, dann Instagram, TikTok etc. Es sind Bewegbilder gekommen. Junge Menschen tragen jetzt schon alltäglich ihr Smartphone, haben bei sich. Jeder hat eine Kamera, jeder kann Video posten. Also das hat sich auf alle Fälle geändert. Ich sage früher, die Politik war nicht viel anders, aber sie war langsamer. Mhm. Man hat halt einen Brief geschrieben, der wurde dann beantwortet. Die Post hat noch 2 Tage gebraucht, dass sie einen Brief zustellt. Und heute oder die letzten Jahre muss man Entscheidungen sehr rasch treffen. weil halt irgendein Medium irgendwas aufschnappt, irgendwas präsentiert, einen Artikel sendet und die Redaktionen dich dann schon anrufen und wollen bis, weiß ich nicht, Deadline, 2 Stunden, irgendein Argument oder ein Statement oder ein Zitat von dir haben. Und ja, da muss man halt rasch agieren, da muss man sich eben auseinandersetzen. Man weiß natürlich nicht alle Hintergründe, man kann nicht immer das Pro und das Contra auswiegen und das ist auf alle Fälle schnelllebiger. So wie der Fußball, der ist auch immer schneller geworden, so ist natürlich auch die tägliche Arbeit in der Politik auch viel schneller geworden und du musst rasch Entscheidungen treffen, die dann vielleicht im Nachhinein nicht die korrekten waren oder wenn man mehr Informationen hat, dass man es korrigieren muss. Aber das ist natürlich auch der Druck, der ist auch spürbar. Der ist nicht nur bei den Politikern, sondern in sämtlichen Berufssparten, aber beginnend auch schon bei Schülerinnen und Schülern, die natürlich auch davon abhängig sind.
Bevor wir zu den Schülerinnen und Schülern auch kommen, weil du sprichst sehr viele Punkte an, wo ich mir denke, wir könnten wahrscheinlich stundenlang quatschen und hoffentlich ist es nicht unser erstes, also nicht unser letztes Gespräch. Worauf ich auch hinaus wollte oder die Gedanken, die ich mir gemacht habe, ich habe dir vorher auch gesagt, ich bin ja aufgewachsen im 11. Bezirk, also geboren und geboren in der Rudolf-Stiftung im 3., aber aufgewachsen im 11., war dort in der Schule und habe mich sehr viel bewegt zwischen dem 11. Bezirk, zwischen dem 10. Bezirk und dem 3. Bezirk, einfach weil der Freundeskreis dort war, einer meiner besten Freunde hat am Räumerplatz ein Geschäft, immer noch mit seiner Family, also mittlerweile ist sein Bruder, glaube ich, übernommen, aber damals sein Papa gegründet und mit der Mama als Unterstützung. Und da waren wir natürlich oft. Und ich habe den 10. Bezirk, also ich habe generell, dachte ich immer, dass der 10. und der 11. sowieso das Zentrum der Welt sind. Aber das ist halt als Jugendlicher, glaube ich, ein bisschen die Naivität. Man geht da zur Schule. Alle Leute, die ich gekannt habe, waren natürlich aus der Umgebung. Ich war in der Gottschalkgasse in der Schule. Ja. Wir waren alle sowieso Multikulti, aber es war irgendwie nicht wirklich Thema. Ich dachte, das ist das Zentrum der Welt, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann zum Studium nach St. Pölten gegangen bin und dann die anderen Menschen kennengelernt habe oder ein paar Monate oder ein Jahr vorher noch bei Summer Splash, bei der Matura-Reise, wo ich erstens einmal gesehen habe, wie viele Menschen was gegen Wien haben, prinzipiell einmal. Und dann, als ich nach St. Pölten gegangen bin und verschiedenste Menschen aus ganz Österreich auch kennengelernt habe, nicht nur die, die jetzt in meinem Umfeld gewohnt haben, und ich gemerkt habe, dass der 10. und der 11. auch einen richtig schlechten Ruf haben. Und ich mir gedacht habe, woher eigentlich das so? Das Simmeringer Einkaufszentrum und der Räumerplatz waren für mich eigentlich so Highlife und das war wunderschön und da gab es die Märkte und meine Mama, die jetzt den 22. wohnt, fährt immer noch dorthin und kauft Gemüse. Weil sie es immer so gemacht hat, quasi mit ihrer Freundin.
Weil es einer der günstigsten Märkte ist.
Es zahlt sich auch aus, stimmt. Ja. Woher kommt das? Das, was ich in Erinnerung habe in meiner Kindheit, in den 90ern und in den 2000ern, das war schön, das war cool. Und was ich jetzt aber mitbekomme, jetzt bin ich nicht mehr so viel unterwegs, weil jetzt durch Arbeiten und habe eine Familie, aber was ich jetzt mitbekomme über Social Media und den Eindruck, den ich da bekomme, der ist so richtig negativ.
Ja, genau.
Ist es wirklich die Entwicklung? Ist es nur die Wahrnehmung? Woran liegt das?
Also wie ich damals die Job übernommen habe als Bezirksvorsteher, war mir natürlich bewusst, dass Favoriten nach außen ein schlechtes Image hat. Und ich versucht habe von Anfang an, sage ich mal, das Image zu heben. Und wenn man sich historisch anschaut, wir haben 2024 150 Jahre gefeiert. Wir sind einer der ältesten Bezirke außerhalb des Linienwalls, also das ist der heutige Gürtel. Und waren eigentlich immer ein Zuwandererbezirk, weil sehr viele Betriebsstätten und wir in Favoriten vor allem am Lahrberg, Wienerberg viele Ziegeleien gehabt haben, wo viele Arbeitskräfte damals gefordert worden sind und die teilweise eben von den Kronländern gekommen sind, aus Tschechien, aus Mähren, aus Kroatien etc. Und es war wahrscheinlich jede Generation hat irgendwas gegen Zuwanderer gehabt, ja, also auch Andreas Witasek zum Beispiel, geborener Favoritner mit tschechischen Wurzeln, spricht kein Wort Tschechisch, weil seine Eltern das nicht wollten. Und so kenne ich viele Zuwandererbiografien, wo man halt in die 70er Jahren versucht hat, die Muttersprache zu sprechen, dass du irgendwie auffällig bist. Und
schade eigentlich.
Wir haben natürlich, und ich bin auch Kind des Bezirkes, bin in den 80er Jahren groß geworden, habe meine Jugend verbracht und es war halt so, dass gerade das Rote Wien sehr viel, was die Wohnsituation betrifft, große Wohnungsanlagen errichtet hat. Und da gibt's auch in Simmering, glaube ich, der Murhoferweg, glaube ich, heißt der. Bei uns war es die Hansonsiedlung, in Floridsdorf war es die Marco Polo-Siedlung. Da sind sehr viele Jungfamilien hingezogen mit vielen Kindern. Und wo halt viele Jugendliche sind, da schaut man mal komisch hin, ja, was da passieren könnte. Und das war natürlich ein gewisser Ruf, ja, weil halt so Bandenbewegungen oder Jugendliche halt, so wie man halt ist in der Pubertät, halt seine Grenzen austestet und ausreizt. Und wir waren halt und sind noch immer nicht, wir sind einer der einkommensschwächsten Bezirke. Mhm. Ja, also bei uns das durchschnittliche Einkommen des Favoritners liegt bei rund, glaube ich, 27.000 Jahresnettogehalt. Was bei uns vielleicht ein bisschen besser ist, ist dieser Gender Gap, dieser Unterschied Frauen-Männer, der ist bei uns sehr gering, also weil bei uns die Männer und die Frauen genauso wenig verdienen.
Ich wollte gerade sagen, okay.
Und gerade der Viktor-Adler-Markt ist zum Beispiel auch eine Institution, die es seit Jahrzehnten gibt. Und wenn du auf einem Markt, Bauernmarkt, einen Kilo Kartoffeln oder einen Kilo Tomaten kaufst oder Paradeiser, wie wir sagen, dann sind unterschiedliche Preise. Im 18. Bezirk am Markt hat es einen anderen Preis als, weiß ich nicht, im 21. oder im 17. Bezirk. Und Favorit ist wirklich einer der günstigsten Märkte. Und gerade die Marktfahrer, das ja kein rosiges Leben ist, ja, die zeitig in der Früh am Großgrünmarkt das Gemüse, Obst einkaufen, sich bei jedem Wetter ins Freien ein Marktgebiet stellen, das waren eigentlich immer Tätigkeiten, was Zuwanderer gemacht haben. Mhm. Ja, das hat sich auch in die Jahrzehnte gewechselt. Und wenn wir uns die Strukturen anschauen, der Wohnungen, dann war ja ursprünglich rund um Innerfavoriten, Reimannplatz, Keplerplatz, Quellenstraße, die man halt auch medial immer hört, sind eigentlich Zinshausstrukturen um die Jahrhundertwende, wo es früher noch Bettgeher gegeben hat. Und jeder Zuwanderer, der in die Stadt kommt, hat eigentlich zum kommunalen Wohnbau kaum einen Zugang. Und das sind halt gerade diese auch in der medialen Landschaft angenannten Gegebenheiten, wo halt eine hohe Population ist von Zuwanderern. Aber Favoriten hat viel mehr. Und ich versuche immer auch das Positive hervorzustreichen. Und gerade wenn man Gäste hat aus anderen Städten, Bezirken, Ländern, die haben dann immer ein Aha-Erlebnis, weil das alles Favoriten ist. Mhm. Also angefangen vom größten Bahnhof von Österreich, ist ja der Hauptbahnhof, der auch in Favoriten ist. Wir haben einen, leider jetzt ein bisschen einen schwächelnden Verein am Verteilerkreis, der in der Bundesliga spielt. Wir haben einer der größten Thermen von Österreich mit der Therme Oberla. Wir haben Landwirtschaft, wir haben Weinbau. Wir haben leider Gottes den Grünanteil ungleich verteilt. Mhm. Also wenn wir reden, wir haben rund 31 Quadratkilometer Grundfläche. Davon alles, was unter dem Verteilerkreis Richtung Süden, Richtung Niederösterreich, Richtung S1 ist, ist rund 2/3 der Gesamtfläche des Bezirkes. Da wohnen 35.000 Menschen und dicht besiedelt im urbanen Teil rund um den Gürtel beginnend, Hauptbahnhof, Räumerplatz, da wohnen 180.000 Menschen. Mhm. Ja. Und da wurdelt es natürlich, da ist ein Druck dabei. Viele Leute haben halt nicht großes Einkommen, sind sozial nicht gut gestellt.
Aber das waren wir ja in den 2000ern auch schon. Also naja, Hacklerfamilien einfach, oder?
Aber medial ist es so nicht rausgekommen. Ja? Man hat es zwar gewusst, aber medial nicht gelesen oder in einem Video gemacht. Ja?
Meine Wahrnehmung ist auch, das habe ich auch in anderen Folgen im Podcast besprochen, dass wenn Politiker, Politikerinnen herkommen und man sagen, naja, aber die Jugendkriminalität ist so gestiegen und das ist so gestiegen und irgendwelche Zahlen, dass meine Wahrnehmung eigentlich ist, wenn ich die Zahlen mir anschaue, sind die Zahlen jetzt gar nicht so viel anders als früher, als in den letzten Jahrzehnten. Sie sind anders als während Corona. Okay, weil da sind wir alle zu Hause gesessen. Da haben wir nichts, wurde auch kein Blödsinn angestellt, ist doch super. Aber die Zahlen bewegen sich vielleicht, muss man schauen, wenn sie sich in die falsche Richtung bewegen. Sie sind aber jetzt eigentlich nicht schlimmer als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Und da kommt aber, dass die Politiker und Politikerinnen dauernd auch von Initiativen sprechen, die mal gegen wachsende Kriminalität, gegen wachsende Jugendkriminalität und durchführen muss. Und dann geht's auch immer um die Jugendlichen im 10. und in diesen Bezirken. Während ich immer denke, eigentlich müssten wir kurz einmal erwähnen, Leute, nur weil wir jetzt die News in der Hosentasche haben und jetzt jede Schlägerei mitbekommen, die wir früher nicht mitbekommen haben, heißt es nicht automatisch, dass es mehr passiert. Oder? Das werden wir
also
wahrnehmen.
Nein, stimmt. Die Analyse ist komplett richtig und das sage ich auch immer. Also ich war auch ein Kind der 80er Jahren, da hat es auch Jugendbanden gegeben, Skinheads, Punks, Mods, Red Brothers, alles Mögliche. Und wenn man mit den Jugendarbeitern oder der Polizei spricht, geht eigentlich die Jugendkriminalität stetig nach unten.
Mhm.
Also es wird von der Anzahl, wird es nicht mehr, sondern weniger.
Mhm.
Der Unterschied ist natürlich, jeder hat ein Smartphone. Also ich weiß mittlerweile, was in Floridsdorf passiert, was in Rudolfsheim passiert, in Brigittenau.
Was in Delhi passiert, wir kriegen alles mit.
Ja? Ich bekomme ja auch bei manchen Medien sogar ein Geld dafür, wenn ich ein Bild schicke oder ein Video schicke, ja, für einen Beitrag. Wir sind in Social Media, wo natürlich auch manche Dinge sehr viral gehen und ein Video ja rund um die Uhr ersichtlich ist. Und ja, es stimmt. Also wir wissen oder wir sehen jetzt viele Dinge, die in ganz Wien stattfinden. Und früher, wenn halt eine Schlägerei war und du warst nicht dabei oder es war kein befreundeter Freund dort, der das mitgesehen hat, dann hat es keiner gewusst.
Mhm.
Ja? Und was aber leider negativ ist, ist natürlich die Aggressivität und die Gewalt, also die Steigerung. Früher war halt, wenn eine Auseinandersetzung war mit jemandem und jemand ist am Boden gelegen und hat geblutet, dann war meistens der Kampf beendet.
Mhm.
Und heute wird halt nur mit dem Schuh gegen den Kopf getreten oder es wird ein Messer gezückt und hingestochen. Also das ist schon gestiegen.
Gibt es da schon negative Entwicklungen?
Ja, das ist schon gestiegen. Also jetzt im Vergleich von früher. Mhm. Ja. Aber die Anzahl, sage ich mal, der Delikte ist eigentlich die letzten Jahrzehnte sinkend. Das bestätigen auch die Jugendarbeiter, die im öffentlichen Raum auch unterwegs sind. Ja. Aber natürlich, jeder glaubt, es ist explodiert, weil ich halt alles mitbekomme von jedem Bezirk. Ja.
Mhm.
Und in manchen Medien muss man sogar runterscrollen und schauen, ist das überhaupt in Wien in Österreich? Ja?
Mhm.
Da wird dann aus Amerika, aus Frankreich irgendwas. Ja? Und natürlich macht das auch psychologisch was, wenn man halt immer lauter so negative Nachrichten bekommt, dass man glaubt, das ist ausufernd und es ist so expandiert. Das geben aber, wie du richtig gesagt hast, die Zahlen gar nicht her. Ja?
Ja.
Generell sinkt die Kriminalitätsrate.
Ja. Es ist, ich muss auch schauen, dass ich nicht wieder zu sehr abschweife ins Social-Media-Thema, weil dadurch, dass ich auch einen Sohn habe, spreche ich gerne darüber. Ich würde TikTok verbieten, wenn es nach mir ginge, aber ich habe schon in vielen Folgen darüber gesprochen und das wollen die Leute vielleicht auch gar nicht nochmal hören. Wenn wir jetzt über eine positive Entwicklung sprechen, die wir anstreben möchten. Wir möchten ein gutes Miteinander haben, oder? Das ist auch mal, glaube ich, eine Basis, auf die die meisten, die uns auch zuhören und wir uns einmal einigen können. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir dann einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Kulturen haben, wie es im 10. der Fall ist oder wie es in Wien der Fall ist, aber sicher im 10. auch, dann ist es ja auch wichtig, dass wir ein gemeinsames Kulturverständnis haben. Oder? Es ist wichtig, dass wir uns auf bestimmte Werte einigen. Zum Beispiel, ich trete nicht mit jemandem mit dem Schuh auf den Kopf. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt und das ist jetzt nicht mein Ding. Aber auch zu Werten und zu Kultur gehört auch, wie begrüßt man sich? Was ist eine Abendgestaltung? Was unternimmt man? Es ist ein gemeinsames Kulturverständnis, oder? Und da gehört ja auch das Thema Bildung dazu.
Mhm.
Also dieses Kulturverständnis muss man irgendwie bilden. Jetzt nicht nur bei Schulen, auch wenn jetzt gerade die Schulen losgegangen sind im September, aber auch bei Menschen, die älter sind. Wir müssen uns ja auf irgendwas einigen. Das ist wie wenn wir Mitbewohner sind in einer WG, müssen wir uns auf irgendwas einigen. Wie werden wir das alles handhaben? Wie bewerkstelligt man das in Favoriten? Dass dieses gemeinsame Verständnis, wenn man sagt, man ist Multikulti, dass dieses gemeinsame Kulturverständnis da ist?
Also erst möchte ich mal sagen, wir haben ja mehr Bewohner als die Hauptstadt der Schweiz, Bern. Ja? Wir sind mittlerweile 222.000 Einwohner in Favoriten. Und ich sage schon, dass 95% oder mehr ja eigentlich friedlich zusammenleben wollen. Und wir halt medial immer nur die negativen Beispiele dargelegt bekommen. Ja? Und das ist ein kleiner Teil. Ja? Wenn man von 1.000 Menschen ausgeht, wenn es überhaupt so viel ist, ja, bei 222.000 Einwohnern ist es dann wirklich ein kleiner Teil. Ja? Und das sind aber die mediale Landschaft eigentlich ja in den Gazetten, auf Social Media dann zeigen. Ja.
Also die schüren die Angst, während man die 219.000
die eigentlich
nicht mitkriegt.
Fleißig sind, die vielleicht auch Jobs machen, die selbstständig werden etc. Ja. Wie macht man es? Also ja, es hat sich natürlich auch die Kultur geändert man hat halt gewisse Spielregeln, wo man halt auch liberaler geworden sind und gerade Jugendliche, die in der Pubertät sind, die halt ihre Grenzen austesten. Da gibt's halt nicht mehr das, was wir damals gehabt haben, ja, wo es halt einen Lehrer gegeben hat, einen Schulwart, einen Hauswart, der dann gesagt hat, ja, wenn du nicht jetzt sofort aufhörst, dann gibt's ein Watschen oder was auch immer, ja.
Das ist ein richtig guter Punkt. Also gegen die Watschen sind wir sowieso, mein Schulwart war tatsächlich, das hätte ich jetzt gar noch nie so im Schirm gehabt, aber mein Schulwart hat mich schon oft getan.
Ja, ja. Und da sind halt so gewisse Respektpersonen, die halt dir die Grenzen aufgezeigt haben.
Mhm.
Und mittlerweile junge Menschen haben diese Grenzen nicht mehr und die testen die auch aus.
Aber ja? Warum haben sie es nicht mehr? Wo sind diese Grenzen verschwunden?
Naja, weil die gesetzlichen Grundlagen sich geändert haben.
Ja? Naja, dass wir unsere Kinder nicht schlagen, ist ja was Gutes. Aber, dass ich eine Respektsperson bin für mein Kind und ist es bei Lehrern?
Aber die Frage ist, wie kann ich Respekt einfordern? Mhm. Ja. Und da hat es halt früher wahrscheinlich in der Vergangenheit, da hat es halt Respektpersonen gegeben und du weißt, die sind dann vielleicht zu deinen Eltern gegangen und die hat dann irgendwas angedroht oder so weiter. Ja. Mhm. Aber Jugendliche, und das schildern mir auch gerade die Polizei, ja, der steht, weiß ich nicht, mit seinen 12 Jahren von einem Polizisten und sagt, du kannst mir gar nichts tun. Ja. Mhm. Und der Polizist ist fassungslos, ja, dass gerade junge Menschen schon vor einer Uniform, wie so der Polizist ist, überhaupt keinen Respekt mehr hat. Ja. Mhm. Und es kommt natürlich auch dazu, diese Gruppendynamik. Ja, also wenn du das Individuum allein nicht vielleicht irgendwo auf der Straße ansprichst, dann hat vielleicht oder ändert er sich seine Meinung oder wird gewisse Dinge vielleicht nicht machen. Aber gerade diese Gruppendynamik habe ich auch festgestellt, gerade wenn du in der Gruppe bist, ja, mit mehreren Personen, dann ist halt gewissermaßen die Respektlosigkeit da. Ja. Und es ist auch der Umgang, wie geht man mit jungen Menschen um? Ich versuche es halt immer auf persönlicher Ebene, also gleichberechtigt, auf Augenhöhe anzusprechen, weil ich für mich da die besten Erfolge gehabt habe. Mhm. Ja. Wenn aber die Stimmung schon aggressiv ist und der Erwachsene sagt gleich was Negatives gegen jemanden Jugendlichen, dann wird das aus Trotz und Tollerei dann im Prinzip genau das Gegenteilige bewirken. Ja. Mhm. Und wir haben halt Der öffentliche Raum wird auch immer weniger. Und das hat man auch gesehen nach der Pandemie, dass sich auch der öffentliche Raum oder viele Jugendliche sich den öffentlichen Raum angeeignet haben, ja, sei es auf Parkplätzen, sei es in Parkanlagen, ja. Und auch die Klimaänderung, also der Sommer auch in Wien wird ja immer wärmer. Und gerade Familien, die halt unter beengten Verhältnissen leben, vielleicht keine Klimaanlage haben, die versuchen halt so lange wie möglich draußen zu sein, im öffentlichen Raum, im Freien, also sich ein bisschen abzukühlen und dann vielleicht nur zum Schlafen gehen, nach Hause gehen. Ja. Und das ist halt den Druck, was wir verspüren auch im öffentlichen Raum, ja, dass halt mehr Menschen unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Ja. Ich sage auch, also ich bespreche das auch immer mit den Söhnen zu Hause, ja. Also wir haben gelernt zu flüstern, leise zu sprechen und das gibt's gar nicht mehr. Ja. Also auch nach 22 Uhr, wo eigentlich die Nachtruhe beginnt, wird am Parkplatz unter den Fenster, weiß ich nicht, am Eck vom Lokal normal gesprochen. Ja. Mhm. Und das waren halt irgendwie so Spielregeln, die vielleicht nicht verbrieflicht waren, aber die halt in der Gesellschaft so verankert waren. Ja. Genauso wie
ist ja am Lande teilweise immer noch so. Ne? In Wien haben wir uns, glaube ich, ein bisschen vielleicht auch mehr in Richtung andere Metropolen entwickelt, ne? wo man sagt, die Stadt schläft nicht. Kann schon sein, dass diese Sachen haben. Aber wenn wir jetzt auf die Jugendlichen schauen und sagen, sie gehen ja gemeinsam zumindest zur Schule. Das ist ja ein Sammelbecken, wo wir alle mal gemeinsam versammelt haben, wo wir sagen können, da müssten wir uns zumindest auf gewisse Spielregeln einigen, wie zum Beispiel die Schule fängt um 8 Uhr, 8.30 Uhr, was auch immer an. Man hat Prüfungen, man hat sich an gewisse Sachen zu halten. Wir haben ja Bildungswerte jetzt über alle hinweg. Es geht ja jetzt nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn wir jetzt alle sagen, alle Menschen, die wir hier in Österreich leben, eigentlich laut der PISA-Studie, was ich jetzt so lesen konnte, bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch interpretiert habe, sind wir eigentlich durchschnittlich gut. Also wir sind jetzt durchschnittlich, kann sich sehen lassen, sind wir
es
gut.
Es gibt bessere Länder und schlechtere Länder.
Ist ja in Ordnung. Aber wir sind jetzt nicht durchschnittlich schlecht, wir sind jetzt nicht irgendwie auffallend. Was auffällt, ist schon, dass der soziale Hintergrund entscheidet. Also innerhalb, wenn man jetzt Österreich nicht vergleicht mit anderen Ländern aus der EU, sondern jetzt einmal nur innerhalb, dann sieht man, dass je nach sozialer Herkunft, je nach finanziellen Möglichkeiten, Bildungsschicht der Eltern und solchen Themen, das schon auseinanderklappt bei den Schülern und Schülerinnen.
Ja.
Was können wir dagegen tun?
Also ich kann nur empfehlen, es gibt einen schönen Film, der heißt Der Favoriten von Ruth Beckermann. War ja auch ein Biennale-Beitrag, der 3 Jahre lang eine Volksschule in Favoriten begleitet hat. Mittlerweile die größte Volksschule von ganz Österreich mit 35 Klassen. Also wir haben erlebt vielleicht 1a, 1b, 1c. Der hat in der Grundstufe bis zum Buchstaben H, also 8 Klassen. Ja. Und da wird natürlich schon wirklich gezielt darauf hingewiesen, dass unser Bildungssystem, und das sage ich auch immer, ich weiß nicht, wann du in der Schule warst, aber zu meiner Zeit, zur jetzigen Zeit hat sich nicht viel geändert. Ja? In den alten Schulen hast du noch immer die grünen Schiefertafel mit Kreide. Ein Kind wird bestimmt, der dann die Tafel löschen muss und so. Ich meine, die neuen modernen und die neuen Schulgebäude haben dann schon diese Whiteboards, die elektronischen. Ja. Aber es ist die Tatsache, dass du, wenn du nicht aus Bildungshaushalt kommst, und ich zähle mich auch dazu, dass ich genauso Geld für Nachhilfe ausgebe. Ja. Also gerade Zuwandererkinder, wo deren Muttersprache eben nicht Deutsch ist, und Deutsch ist eine schwierigere Sprache als Zweitsprache zu lernen, dass unser Schulsystem da ja sozial benachteiligt oder bildungsbenachteiligt von jenen Kindern, wo deren Eltern keinen Bildungshintergrund haben. Mhm. Das ist bewiesen, da gibt es Statistiken, es gibt Bücher darüber. Und deswegen wäre es eben sinnvoll, wo wir in Wien ja auch Vorreiter sind, nämlich des Ganztagsschulmodells, ja, dass eigentlich das Kind auch in verschränkten Unterricht erst einmal eine warme Mahlzeit bekommt zum Mittag. Mhm. Das ist leider auch nicht selbstverständlich, dass alle Kinder auch eine warme Mahlzeit pro Tag bekommen. Aber dass sie dann aufgabenfrei eigentlich dann ihre Freizeit verbringen können. Mhm. Ja. Und gerade bei den Hausaufgaben beginnt es ja teilweise schon, dass Eltern sich dann in der Volksschule schon ausklinken müssen, weil sie halt unser Bildungssystem nicht verstehen und auch die Sprache nicht verstehen. Mhm. Und da wäre es natürlich schon für die Bildungschancengleichheit wäre es sinnvoll natürlich, wenn man eben eine Ganztagsschule hätte, wo ja die Stadt Wien ja auch einige schon ausgebaut hat. Das schaut in Westösterreich dann ganz anders aus. Aber wie gesagt, es gibt auch das Modell der Nachhilfe 2.0 der Wiener Volkshochschulen für Englisch, Mathematik und Deutsch. Aber wenn ich eben, sage ich mal, sozial schwach, ökonomisch schwach gestellt bin und nicht das Geld aufbringe für eine Nachhilfestunde, dann sind die Chancen eben nicht gleichwertig. Ja?
Das macht Sinn. Also mein erster Gedanke zur Ganztagsschule war, wieder mal auch, bin da auch irgendwie schon ein bisschen negativ programmiert im Kopf, da dachte ich mir, die Ganztagsschule gibt's, weil mittlerweile kein Elternteil mehr Teilzeit arbeiten kann. Ich meine, das konnten meine Eltern auch nicht, aber früher war trotzdem die Chance höher. Und weil wir jetzt erwarten, dass alle 50 Stunden arbeiten, weil das passieren muss, braucht man Ganztagsschule, weil irgendwer muss das Kind aufpassen, das wäre dann die Schule. Den Aspekt, dass wir dadurch aber eigentlich schaffen, dass die Grundvoraussetzungen, um etwas zu lernen, angeglichen werden, also ein bisschen eine Chancengleichheit da ist, weil der eine hat vielleicht ein Kinderzimmer und Ruhe und kann dort seine Hausübung machen und das andere Kind hat es nicht und da hätten sie aber alle denselben Platz und wie du schon gesagt hast, mit einer warmen Mahlzeit, daran denkt man ja gar nicht, wenn man selber nicht betroffen ist, ist ja eigentlich eine richtig schöne Geschichte.
Ja, wir haben das erlebt dann in der Pandemie, ja, gerade wenn man was Positives vielleicht von der Pandemie mitnehmen möchte, dann ist, dass die Digitalisierung vielleicht schneller vonstatten gegangen ist. Ja. Mhm. Und wir haben auch gesehen, man hat dann auf Homeschooling umgestellt. Bei vielen Haushalten, bei uns in Favoriten, war das gar nicht möglich, weil die keinen Computer gehabt haben, keinen Laptop, kein WLAN gehabt haben, wo wir dann auch mit Spendengeldern uns versucht haben, haben wir dann geschaut über die Direktionen, wer braucht einen Laptop oder ein Smart, was haben wir, Laptop und
Tablets,
genau. Ja. Haben wir dann gesammelt. Und es hat dann auch vom Bund gegeben, glaube ich, ab irgendeinem Schuljahr, dass jedes Kind einen Laptop bekommt. Mhm. Aber mit denen war es nicht getan, weil zu Hause kein WLAN war oder ich konnte nicht einsteigen ins Internet. Ja.
Oder die Geschwindigkeit reicht nicht aus.
Und da haben wir dann schon die Anfragen auch gehabt von unserem Kinder- und Jugendparlament, man möge doch in die Parkanlagen WLAN installieren, dass ich dort die Hausaufgabe machen kann. Ja. Mhm. Und wir wissen auch von Gesprächen, auch von der Parkbetreuung, aber auch von der Schule, von den Direktionen, dass es in manchen Familien nur ein Handy gibt. Ja. Mhm. Wo ich dann einen Hotspot machen muss, dass sie die anderen da hineinwählen können. Ja. Also da gibt es natürlich, wenn ich, sage ich mal, sozial und finanziell schlecht gestellt bin, gibt es natürlich andere Prioritäten, als wenn ich daheim zwar jetzt Laptops habe und zwei Tablets habe. Ja. Und das hat sich dann gezeigt in der Pandemie und das waren im Prinzip auch die Verlierer, ja. Die Kinder, die Armen, die nicht die Infrastruktur zu Hause vorgefunden haben, ja. Dass die natürlich viele Monate auch verloren haben dadurch. Ja. Man hat es dann eben aufgegriffen, es hat dann eben so von der Bundesagentur dann, glaube ich, eine Ausschreibung gegeben, ab dem 23er Schuljahr oder 22er Schuljahr, dass jedes Kind dann einen Laptop bekommt. Mhm. Ja. Aber Laptop heißt nicht, dass ich daheim dann im Homeschooling arbeiten kann, wenn ich nicht ins Internet komme. Ja?
Ja,
da hat man dann eben auch die Schulen auf WLAN-fit gemacht, hat man dann wirklich auch ausgebaut. Man hat dann eben geschaut, dass jedes Kind einen Laptop auch hat. Ja. Aber das sind halt die Probleme, die man so vielleicht nicht als Außenstehender erkennt, ja, wenn man halt finanziell nicht so gut dargestellt ist. Ja. Und da sind natürlich sozial und finanziell schwache Familien, haben da sicherlich negative Auswirkungen, was die Bildung betrifft.
Und das versucht man auszugleichen, indem man dann versucht, diese Möglichkeiten zu bieten, die jemand vielleicht zu Hause nicht hat, dass man schaut, dass man es im Bildungssystem wie in der Schule unterkriegt. Das macht total viel Sinn.
Ja, und darum sage ich ja, also wenn man sich die PISA-Studien anschaut, dann führen meistens die skandinavischen Länder und glaube ich Japan ist auch immer weit vorne dabei. Ja. Aber ich kenne da einen Filmbericht, wo man eben auch Direktoren, Lehrer und Schüler gefragt haben. Und das ich natürlich auch vernünftig finde, weil ich ja selbst ja auch schulpflichtige Kinder gehabt habe. In Finnland, glaube ich, in Schweden macht sich jedes Kind selbst den Stundenplan. Mhm. Da gibt's nicht, in der ersten Stunde hat jeder Deutsch oder in der zweiten Stunde Turnen, ja. Weil es ist natürlich auch, habe ich jetzt ein eigenes Kinderzimmer, schlafe ich alleine oder muss ich jetzt mit meiner älteren Schwester, mit meinem älteren Bruder, die vielleicht in der Pubertät ist, die bleibt bis 23, 24 Uhr munter und ich als kleiner Volksschüler mit, weiß nicht, 19 Jahren kann nicht schlafen, komme dann mit verschlafenem Gesicht in die Schule und muss dann in der ersten Stunde gleich Deutsch machen, ja. Mhm. Wäre natürlich idealer, vielleicht eine Stunde Sport, dass ich munter wäre, ja. Mhm. Und es hat auch, glaube ich, dann einen Vorschlag gegeben, damals noch vom Stadtrat Wiederkehr, jetzt Bundesminister, ja, dass man zum Beispiel die Volksschule nicht auf 4 Jahre belässt, sondern, glaube ich, auf 5 oder 6 Jahre verlängert. Mhm. Habe ich mir dann angeschaut im Internet, also wir sind einer der wenigsten Länder, die 4 Jahre Volksschulzeiten hat. Ja. Es gibt viele europäische Länder, die länger hat. Ja. Und ja, würde ich auch verstehen, weil gerade als Elternteil ja wir dann nach der Volksschulzeit für unsere Kinder eine Entscheidung treffen müssen, wie der weitere Bildungsweg ist. Ne? Mhm. Entweder Mittelschule oder ins Gymnasium. Mhm. Ja? Und manche sind halt noch nicht so weit. Ja? Mit 10 Jahren, da wäre es natürlich sinnvoller, wenn die vielleicht ein bisschen
oft entscheidet sich ja auch dadurch ein bisschen der weitere Karriereweg, oder? Oft muss man.
Ja, das müssen wir als Elternteil entscheiden. Ja. Ja? Und manche Lehrer sagen halt, der hat nicht das Zeug fürs Gymnasium. Ja? Mhm. Obwohl vielleicht ein Jahr später geht ihm der Knopf auf und hat natürlich gute Zeugnisse. Ja? Mhm. Und da wäre es natürlich eben eine Gesamtschule, die halt bis 14 Jahre durchgehend ist. Ja? Oder so wie jetzt die Campusmodelle hast, wo du vom Kindergarten vielleicht schon Freunde findest, mit denen du dann weiter in die Volksschule gehst. Ja, also ich bin immer der Meinung, ich meine, meine Kinder haben es leider nicht mehr geschafft, da hat so ein Bildungssystem zu wenig getan. Aber ich glaube, wir müssten wirklich den Reset-Knopf drücken, die Bildung neu aufstellen, weil im Prinzip ist es dann die Zukunft unserer Gesellschaft, ja, die halt auch in wirtschaftlichen Belangen tätig sind und so weiter. Ja. Und da müssten wir wirklich eine Chancengleichheit herstellen. Ja. Und ich glaube, das geht mit einem Ganztagsmodell besser, als wenn ich zu Hause die Hausaufgaben machen muss oder Nachhilfe zahlen muss. Ja.
Macht Sinn. Mir fällt gerade ein, dass mir in der Volksschule ein Lehrer mal gesagt hat, weil ich Weihnachten falsch geschrieben habe, da habe ich das H vergessen. Das wird nichts mit dem Gymnasium bei dir. Und jetzt, wenn ich überlege, was das eigentlich für eine Bedeutung für den hatte, ne? So auf die Art, dass eigentlich nur, weil du einmal ein Wort falsch schreibst, das wird nichts mit einer gescheiten Ausbildung. So auf die Art hat es geklungen, in Wahrheit. Ist ja Gott sei Dank noch irgendwas aus mir geworden, aber die Frage, es gibt ja die neue Mittelschule, die ist nicht mehr so neu, aber ist noch die NMS, wenn ich es richtig habe, ja, abgekürzt NMS. Ja. Sorgt die, was ist da der Gedanke dahinter? Sorgt die auch für mehr Chancengleichheit?
Ja, uns fehlt halt teilweise das Personal, ja, weil eigentlich war ja angedacht in den Pflichtgegenständen, so wie Deutsch, Mathematik, weiß nicht, was noch für Fächer ist, dass eine zweite Pädagogin oder Pädagoge im Klassenzimmer steht, der natürlich, und das ist auch der Unterschied, ne? Also wenn du dann ins Gymnasium kommst, da hast du den Regelunterricht, vorne steht der Professor, der Lehrer und du musst den Stoff kennen. Und so hast du halt Unterstützungspersonal in der Klasse, wo du halt siehst, wo halt irgendwelche Schwächen da sind, dass man sich dazusetzen, dazustellen kann, das ein bisschen noch erläutert, erklärt. Das war eigentlich der Sinn dahinter, ja. Mittlerweile glaube ich aber nicht, dass es flächendeckend so durchgezogen wird, dass wirklich dieses Personal zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Aber ja, das ist halt unser Bildungssystem, um zurückzuführen. Ich muss ja immer sagen, ich habe 2 Erlebnisse als Elternteil, wo du halt auf der Seite deiner Kinder bist, wenn du zum Elternsprechtag gehst. Mhm. Aber auch in der Funktion des Bezirksvorstehers habe ich natürlich total engagierte Lehrerinnen, Direktoren kennengelernt, die viel mehr als die Description von ihrem Job darlegt, gemacht hat. Ja. Aber, und das ist auch wieder das Aber, ich habe auch negative Beispiele, weil halt viele irgendwas anders studieren wollten, dort den Aufnahmetest nicht geschafft haben oder keinen Studienplatz bekommen habe und dann Lehrer geworden sind. Ja. Mhm. Und das reicht ja 50%, ja, du hast ein bisschen mehr, kannst Lehrer werden. In den skandinavischen Ländern, die auch PISA führend sind, hast du eigentlich nur die Besten der Besten dürfen Lehrer werden. Ja. Mhm. Also da ist wirklich auch eine Auslotung an dem Personal, das dann wirklich unterrichten darf. Ja. Und da habe ich natürlich auch meine persönlichen negativen Beispiele kennengelernt, ja, wo dann jemand dann die Schule verlassen hat, in seinen angestandenen Beruf zurückgegangen sind und mein Sohn ein Jahr verloren hat, ja, weil der halt nicht die Fähigkeiten gehabt hat oder Skills, die ich mir wünschen würde als Pädagoge. Ja. Ja.
Ich hab mir,
das ist halt unser Bildungssystem, du bist halt vom Pädagogen abhängig. Ja.
Ich habe mir vor ein paar, also früher habe ich immer gesagt, und es war ein bisschen auch einfach nur Bauchgefühl und ein bisschen spaßhalber, aber immer gesagt, wenn du dich zurückerinnerst an deine eigene Schulzeit, es war immer ein bestimmter Typ Mensch, der oder die Lehrer werden wollte. Es war eigentlich immer ein bisschen ein Weltverbesserer Mensch, ein bisschen jemand, die oder der gerne Kinder mag und es gut meint und das beibringen will. Und da sind ja auch super liebe Lehrer und Lehrerinnen. Aber ich habe schon selber, ich war ein sehr, sehr guter Schüler, aber ich war sicher jetzt nicht unbedingt der Allerbravste und das ist ja auch okay hier und da. Aber ich habe mit meinen Freunden oft auch drüber gesprochen, die Lehrer, vor denen wir eben den Respekt hatten, den du eingangs auch erwähnt hast, die Lehrer, wo wir ein bisschen fast Angst gehabt haben, auch wenn bei uns gab es natürlich keine Angreiflichkeit, weil es war in den 2000ern, wo ich in der Schule war. Aber der Respekt, das waren jetzt ein bisschen ein anderer Typ Mensch. Das waren die Menschen, die Lehrer und Lehrerinnen, die Autorität ausgestrahlt haben, die gekommen sind, mit denen du dich super verstanden hast, wenn du dich auch entsprechend benommen hast, aber wo du auch gewusst hast, da kriegst Nachhilfe oder wirst sogar vom Raum verwiesen und musst vielleicht zum Direktor, wenn du das nicht machst. Und die hauen einmal vielleicht mit dem Klassenbuch auf den Tisch. Und das ist auch dann, da weißt du, okay, jetzt ist wirklich Ende Gelände. Und da, das habe ich früher immer gedacht und mit meinen Freunden drüber gescherzt, na weißt du, was wer Lehrer wird und bla. Und dann, und ich kenne wirklich coole Leute, die ich würde sie jetzt, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich würde sie cool, ich weiß nicht, was wie man heute sagt, aber cool würde ich sie, coole Menschen in meiner Generation, die Lehrerinnen und Lehrer geworden sind, wo ich weiß, die Schüler, Schülerinnen respektieren die, die sind ein bisschen auch nah dran an der Jugend und wissen, wie man mit denen spricht. Gell? Ein bisschen wie Elias Mbarek in Türkisch für Anfänger, auch wenn das vielleicht jetzt kein so super Film ist, aber so in die Richtung. Aber jetzt die letzten Tage, wo ich mich vorbereitet habe und mir auch Studien in dem Bereich durchgelesen habe, meine Schwester hat in dem Bereich auch geforscht, da habe ich mir ein paar Studien angeschaut und bin draufgekommen, na eigentlich ist der Typus Lehrer, Lehrerin tatsächlich sehr, sehr homogen. Das heißt, wir haben gerade gesprochen, du hast mir erklärt auch warum und wir wissen auch, dass nicht nur die letzten Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte sind wir ein bisschen ein Zuwandererort, wo Menschen aus verschiedensten Gründen hergekommen sind, was ja auch oft positiv und wichtig war und gut ist. Wir sind also ein bisschen heterogen in den Schülern und Schülerinnen. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkünfte, das ist auch okay. Aber die Lehrer und Lehrerinnen sind es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da müsste man ja eigentlich schauen, so wie du gerade gesagt hast, dass nur so die Besten, die es auch werden wollen, da durchkommen und Lehrer und Lehrerin werden. Aber dann habe ich auch gelesen, dass irgendwie vor dem Sommer so und so viele tausend Stellen irgendwie noch frei waren und nicht besetzt waren. Haben wir die jetzt alle besetzt? Haben wir überhaupt die Wahl, in dem Bereich auch was zu tun und zu sagen, wir brauchen Lehrer und Lehrerinnen, die nicht nur eben Mathe, Deutsch, Englisch super können oder die Fächer, sondern eben auch andere, also dieses Interkulturelle, diese Kompetenzen mitbringen oder auch die Autorität mitbringen und den Umgang mit Schülern und Schülerinnen.
Ja, also wenn du in Favoriten durch die Schulen gehst, siehst du das. Also du siehst auch das Abbild der Gesellschaft. Ja. Also wir haben jetzt einen Direktor, der hat das, glaube ich, am zweiten Bildungsweg gemacht. Mhm. Der hat dann irgendeine Lehre gemacht nach seiner Schulkarriere und hat aber gesagt, er will was zurückgeben der Gesellschaft, hat dann wirklich Lehramt studiert, eben im zweiten Bildungsweg und ist jetzt mittlerweile Direktor in einer Schule. Ja, also wir haben wirklich engagierte Lehrer, die aus der Türkei kommen, die also abstammen aus der Türkei oder arabischstämmige, also da hast du schon ein Abbild auch in der Schule, in Favoriten. Ja, ich kann das nicht für alle Bezirke sagen, aber in so Favoriten. Und die haben natürlich auch einen anderen Zugang. Und ich kann nur mal empfehlen, den Film Favoriten. Ja, das ist wirklich toll.
Muss ich mir anschauen.
Du hast ja sicherlich in dieser Klasse 90% mit Migrationshintergrund. Ja, aber da gibt es zum Beispiel eine tunesische Familie, die sehr bildungsaffin sind. Ich glaube, der Mann oder die Frau ist Doktorin und die Tochter geht in die Schule und der dann beim Elternsprechtag ist und sagt, er versteht das Bildungssystem in Österreich nicht. Ja? Er weiß nicht, was er jetzt mit der Tochter machen soll. Ja? Kommt jetzt ins Gymnasium oder nicht? Und da glaube ich schon, und eigentlich sollte das Credo sein, und das ist leider nicht immer, nämlich Schwächen zu schwächen und Stärken zu stärken bei Kindern. Ja? Mhm. Und ich bin der Meinung, jedes Kind hat Stärken. Man muss es nur heben. Mhm. Aber ist die Schule der geeignete Raum dafür? Wenn ich um Benoten gehe, ums Bestrafen gehe, Mitarbeit alles mache. Ja? Und da, glaube ich, fehlt es auch an der Ausbildung, an der pädagogischen Ausbildung, dass ich sage, erkenne ich in jedem Kind seine Stärken? Mhm. Kann ich die auch so weit fördern, dass er halt das einmal macht, was er vielleicht gut kann? Mhm. Ja? Und wir wissen es natürlich auch aus Migrationsbiografien, dass viele vielleicht gerne weiter in Bildung gehen würden, ein Studium machen. Aber dadurch die finanziellen Voraussetzungen zu Hause im familiären Verband nicht da sind, sind viele auch gezwungen, eine Lehre zu machen. Das hat Beitrag zum Haushaltsgeld. Ja. Oder vielleicht irgendwer in der Familie sich selbstständig gemacht oder ein Geschäft hat. Ja. Und der Sohn, die Tochter, das irgendwann mal übernehmen soll. Ja. Ja. Also das höre ich auch so aus Biografien heraus. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Positiven. Ja. Also ich kenne zum Beispiel die Zahlen türkischen Mädels. Im Bezirk haben wir einen höheren Matura-Abschluss als türkische Burschen. Mhm. Ja? Mhm. Also dort, wo Bildung, sage ich mal, von der Familie auch gelebt wird, dann versucht man natürlich auch, und viele haben natürlich auch der Zuwanderergeneration gesehen, die Chance passiert eigentlich nur durch Bildung. Mhm. Ja? Dass du den sozialen Aufstieg auch durch Bildung schaffst. Ja? Mhm. Natürlich gibt es das Beispiel vom Billa-Gründer, vom Laschek, vom Klavierspieler zum Millionär. Ja? Aber wir wissen auch, dass Bildung viel stärker vererbbar ist als Armut. Mhm. Ja? Also wenn du aus bildungsfernen Haushalt kommst, dann ist die Chance, dass du Matura machst oder das Studium machst, relativ gering. Ja. Sind aber deine Eltern selbst mit Maturaabschluss oder haben ein Studium gemacht, ist die Chance relativ hoch, dass die Kinder auch studieren werden. Ja. Ja. Und das muss man halt ausgleichen, weil derzeit ist in der Bildung halt die Chancengleichheit nicht gegeben. Ja. Und wie gesagt, also für meine Kinder ist jetzt schon vorbei, die sind alle aus der Bildung draußen. Aber das ist natürlich auch ideologisch, auch die Parteienlandschaft, die wir in Österreich haben, ist das schwer umzusetzen. Ja? Ja. Dass sich jemand traut, wirklich den Reset-Knopf zu drücken und die Bildung neu aufzusetzen.
Aber die neue Mittelschule wäre dann schon ein Schritt in diese Richtung, dass man sagt, man durchmischt Menschen. Vielleicht, es geht ja jetzt nicht nur um den Migrationshintergrund, man weiß ja auch, dass generell, wenn du einfach aus einer Familie kommst, die bildungsfern ist oder die eben jetzt irgendwie finanziell schlechter gestellt ist oder sozioökonomisch schlechter gestellt ist, egal wo es herkommt. Also bei mir im 11., wo ich in der Schule war, wir waren zwar aus unterschiedlichste Hintergründe, auch österreichisch. Mhm. Was wir gleich hatten, ist, dass wir gefühlt alle gleich arm waren. Und unsere Eltern waren halt Hackler. Wir waren halt Hacklerfamilien. Da ist es natürlich, haben wir dieselben Struggles dann gehabt, alle miteinander. Außer, klar, gibt es dann Unterschiede, was die Eltern verstehen, was sie nicht verstehen und so weiter. Das ist auch von Familie zu Familie unterschiedlich. Ist die neue Mittelschule, nur weil ich die verstehen möchte, ist die eigentlich ein Schritt in die Richtung, dass man aber da auch versucht auszugleichen, indem man sagt, man hat Schüler mit verschiedenem Zugang zur Bildung oder mit verschiedenen Stärken und Schwächen und dazu zusammen, aber es fehlt an Pädagogen und Pädagoginnen. Habe ich das richtig verstanden? Weil du schaust ein bisschen skeptisch.
Jein. Also es gibt ja viele Modelle. Es hat immer über die Jahrzehnte immer Schulmodelle gegeben. Mhm. Ja, also damals war es, glaube ich, IGS, glaube ich, hat die geheißen. Oder Sport.
Integrative Gesamtschule.
Ja, integrative, ja. Gesamtschule oder damals, wo wir gehabt haben in der Hauptschule A-Zug, B-Zug und so. Mhm. Ja, also da sind immer Schulmodelle, geben unterschiedliche Zuzug. Was wir haben, ist eigentlich, dass du keine freie Wahl der Schule hast. Mhm. Du hast ja eigentlich aufgrund deiner Wohnadresse wirst du einer Sprengelschule zugeteilt. Mhm. Ja, das sind vielleicht zwei im Umfeld, ja. Und gerade so, wie es halt bei uns in Favoriten ist, ja, wo du halt im urbanen Teil mit vieler Zinshausstruktur und viele Zuwanderer hast, wirst du natürlich dort auch in eine Schule gehen, wo du wenig autochtone Bio-Österreicher vorfindest oder Bio-Wiener vorfindest. Mhm. Ja. Und da stellt sich die Frage, und das sind jetzt auch schon einige Beispiele von anderen Politikern kommen, wie schaffe ich es, eine gewisse Durchmischung, auch auf Bezirksebene, haben in die Schulen. Das muss jetzt keine Mittelschule sein, das kann genauso ein Gymnasium sein, das ist wurscht. Aber na, beim Gymnasium kannst du es eher aussuchen. Aber bei den Pflichtschulen, sprich Volksschule und Mittelschulen, hast du eigentlich aufgrund deiner Wohnadresse, hast du eigentlich eine vordefinierte Schule. Mhm. Ja? Und wir sind zwar bevölkerungsmäßig groß, aber von der Fläche her sind wir nicht so riesig. Ja? Aber es gibt natürlich auch Bezirke, wo du es komplett unterschiedlich hast, ja, wo eine Schule, sage ich mal, besser gestellt ist vom Ruf her und eine andere vielleicht negativ gestellt ist. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, ein Migrationshintergrund sagt ja gar nichts darüber aus, ja, mhm, wie du finanziell gestellt bist, wie du bildungstechnisch gestellt bist. Es sagt nur aus, einer deiner beiden Elternteile ist nicht in Österreich geboren. Mhm. Punkt. Ja. Ob ich jetzt aus den USA komme, aus Deutschland komme, aus Saudi-Arabien komme, wo auch immer, das ist da nicht drinnen. Ja. Und da muss man natürlich schon auffangen, dass man eine gewisse Durchmischung hat. Mhm. Ja. Leider Gottes wird morgen ein Favorit sein Leben selbst beenden. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Nein. Niki Klärtauer hat irgendeinen Krebs diagnostiziert bekommen und selbst Suizid ist möglich in Österreich und er wird am 4. September freiwillig aus dem Leben scheiden, der ja auch in der Heute ein Kolumnist war, was Bildung betrifft. Mhm. Und der jetzt auch in seinem letzten Interview gesagt hat, ja, man muss halt schauen, dass man wirklich die Durchmischung auch in den Schulklassen bekommt. Ja. Wenn du sehr viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache in einem Klassenverband hast, dann wird generell die Bildung ein bisschen sinken. Ja. Ja. Und das ist aber auch geschuldet eben an meiner Wohnadresse, wo ich gemeldet bin. Ja. Und gerade, wie es halt bei uns in Favoriten ist, wo du halt rund um den Römerplatz, Quellenstraße, da viele Zinsstrukturen haben, wo halt viele Zuwanderer wohnen, die Kinder haben und schulpflichtig sind, dann werden die halt in einen Kretzel in die Schule gehen, wo du halt mit anderen Migranten, Zuwanderern in die Klasse gehen wirst.
Ja, das mit der Durchmischung finde ich auf jeden Fall stark, natürlich auch von dem Hintergrund, nein, habe ich nicht gewusst, aber es hat natürlich dann nochmal eine andere Gewichtung. Die Durchmischung, wie gesagt, du hast das ja auch angesprochen, da geht es ja nicht unbedingt nur darum, wir müssen jetzt lauter überall jetzt jemanden, der autochthoner Österreicher ist und jemand, der es nicht ist, irgendwie zusammenstecken, sondern man muss ja schauen, dass wirklich eine Vielfalt an Stärken, Schwächen, Leistungen, Backgrounds und alles da ist, damit man da, glaube ich, von der Vielfalt auch das Positive rausholen kann und alles Schöne rausholen kann und miteinander wachsen kann und sich entwickeln kann. Aber eben, dass man dann entsprechend auch Lehrer und Lehrerinnen braucht, die mit der Vielfalt umgehen können. Weil wenn ich jetzt irgendwo Lehrer und Lehrerinnen können, sind ja nicht irgendwie der Schule zugewiesen, die jetzt ums Eck ist, weil das funktioniert ja einfach nicht, ne? Dass die jetzt nur dort unterrichten können, wo sie jetzt wohnen.
Ja, aber es gibt auch Lehrer, die sich auch melden können.
Die sich melden kann.
Aber es gibt auch extra Lehrer, die sagen, ich will die Challenge, die Herausforderung und melde mich für den 10. Bezirk zum Beispiel.
Ja, natürlich. wir brauchen natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen, die dieser Challenge gewachsen sind. Und für mich wirkt das jetzt aber so, wenn ich mir anschaue, wie viele Stellen im Sommer noch frei waren.
Das ist aber, ihr habt gesprochen mit der Bildungsdirektion, also das ist alle Jahre das Spiel. Mhm. Ja? Und eigentlich war letztes Jahr, war die Zahl noch bedenklicher, aber es waren zum Beispiel in Favoriten alle Klassen besetzt. Ja, und das ist immer so das Spiel mit den Verträgen, was die Lehrer bekommen.
Achso, das ist einfach normal im System, dass man
halt. Das ist im System eigentlich, dass du dich bewerben musst oder für einen Job. Du hast ja gewisse Abgänge, was das Pensionierung betrifft. Dann werden eben Absolventen von den Schulen, die dann freikommen als ausgebildete Lehrer. Und das hast du eigentlich, wenn du die Statistik anschaust, die letzten Jahre hast du das immer gehabt. Mhm. Und letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das noch schlimmer. Und jetzt aber, sage ich mal, auch der Ruf und die Ausbildung, glaube ich, auch für den Pädagogen auch eine andere und bessere geworden ist. Ja. Mhm. Das ist ja genauso wie bei Krankenschwester oder Pfleger, ja, weil die machen eigentlich viel für die Gesellschaft. Ja. Die geben ja viel mehr her, als das Alphabet zu lernen oder die Grundrechnungsarten. Die haben ja auch soziale Dinge, die sie eigentlich im Hintergrund auch miterleben und versuchen auch zu steuern. Also ja, der Beruf des Pädagogen ist sicherlich auch die letzten Jahre aufgewertet worden. Ja. Was jetzt, wie es die Bezahlung ausschaut, ob das jetzt auch schon besser geworden ist. Aber natürlich viele und auch aus unseren Jahrgängen, natürlich ist es lukrativ, wie viele Wochen Urlaub du eigentlich auch als Pädagoge und Lehrer hast, wo es dann natürlich auch geht, ob ich verpflichtende Lehrgänge mache im Sommer oder auch so Schulcamps, wo du natürlich auch als Pädagoge dann auch Kinder betreust, weil auch gerade die Kinderbetreuung für Eltern, die halt schulpflichtige Kinder haben, ist über die 9 Wochen lang über den Sommer auch nicht angenehm, wenn man nicht ein Familienumfeld hat mit Oma und Opa.
Stimmt.
Ja, aber grundsätzlich treffe ich und sehe wirklich sehr viel engagierte Pädagogen und Lehrer.
Wenn wir vergleichen, wie es bei uns ist und in den skandinavischen Ländern, zum Beispiel, wo du gesagt hast, wo man ja doch ein bisschen mehr Auswahl oder wo man es auch schwieriger hat, um in den Beruf zu kommen, was ist da der Unterschied? Jetzt lassen wir mal, ich weiß nicht, ob das Gehalt so wichtig ist, aber da müssen wir nicht unbedingt drüber reden oder halt auch das mit dem
Urlauben. Nein, ich glaube ganz die Einstellung. Ja? Und ich habe das auch persönlich gesehen. Du gehst von der Grundstufe in der Volksschule, kommt darauf an, welche Pädagogen du hast, wirst du eigentlich auf Drill hergerichtet. Also du musst Aufgaben machen, wenn du die Aufgabe richtig hast, kriegst du ein Plus, bringst die Aufgabe nicht, kriegst du ein Minus. Wenn du Schularbeit, einen Test machst, kriegst du ein Plus, Minus. Ja? Also du hast einen gewissen Druckzwang. Ja? Und man muss halt schauen, ob man den Kindern auch die Freude gibt, wenn sie in die Schule gehen, dass sie eben Bildung lernen, dass sie neue Dinge lernen. Ja? Oder vermittle ich Kindern Angst, wenn sie einen Fehler machen, dass sie was Negatives bekommen. Also auch in diesem Film war ja, dass natürlich auch, wenn du eine negative Note bekommst, daheim nochmal Angst vermittelt wird, ne? Weil du den Eltern dann vermitteln musst, du hast eine schlechte Note bekommen. Ne? Und das, glaube ich, machen die skandinavischen Länder besser, nämlich nicht diesen Druck, du musst, und wenn du schlecht bist, dann ist schlecht, ja, sondern dass sie vermitteln, das ist ein Ort zum Lernen, erstmal du kriegst Freunde und auch was richtig ist, wenn man kleine Kinder hat, ja, in der Sandkiste, ja, dann lernen ja Kinder auch von anderen Kindern. Mhm. Also wenn der jetzt irgendeine Form hat und dann Sandkuchen macht, ja, dann schaut sich das Kind daneben das an, wie das funktioniert, ja. Und eigentlich ist so aus den skandinavischen Ländern die These, Kinder lernen von den Kindern. Mhm. Das Material, was ich ihnen zur Verfügung stelle, also was ich damit arbeiten kann. Und dann an dritter Stelle kommt das der Pädagoge. Mhm. Ja, so sollte eigentlich Bildung aufgebaut werden. Ja. Und ich habe, wie gesagt, persönliche Erlebnisse gehabt, wo ein Sohn Angst gehabt hat oder geweint hat, weil er in die Schule gehen hat müssen. Ja. Mhm. Und wenn man sich in Skandinavien anschaut, da gibt es Szenen, da weinen die Kinder, wenn sie in die Ferien gehen, weil sie jetzt ihre Klassenkameraden und das Schulumfeld und die Lehrerin nicht sehen. Ja. Und das, glaube ich, müsste man umstellen, diesen Switch, diesen Schalter, nämlich dass Schule ein Ort der Freude ist, der Bildung ist, dass ich gerne hingehe. Ja. Und das ist ja in unserem Schulsystem nicht immer. Und wie gesagt, wenn ich eine tolle Pädagogin habe, einen tollen Lehrer, dann wird es Freude bereiten und ich werde am Abschluss vor dem Sommer eine Blume bekommen oder ein Bonbonnier, ja. Aber es ist leider nicht gang und gäbe. Und das, glaube ich, sollte man schon so machen, dass halt Schule wirklich ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich Freunde habe, wo ich was lerne, wo ich mit Freude hingehe.
Ja? Das ist lustig, weil jetzt denke ich wieder zurück und ich kann mich erinnern, dass bei uns, wenn die Sommerferien angefangen haben, da gab es schon die Kolleginnen auch, die geweint haben und sich in den Armen gelegen sind, dass man so 2 Monate nicht sehen. Ich kann mich erinnern, ich war auch emotional, ich habe halt nicht geweint, weil ich cool sein wollte als Jugendlicher, aber das war schon traurig, dass ich jetzt meine Freunde, also ich bin gern zur Schule gegangen, habe gute Lehrer, Lehrerinnen gehabt, Direktor, also ich habe zu sehr vielen Menschen eine sehr gute Erinnerung noch. Und jetzt wird mir im Gespräch mit dir bewusst, dass es halt nicht allen so geht tatsächlich, ne? Dass ich da wahrscheinlich viel Glück gehabt habe auch mit der Klasse.
Und wir haben auch zwei Burschen zu Hause. Der eine sagt immer, die Andrea, das ist der Honigmensch. Der hat im Kindergarten schon liebe Tante gehabt, in der Volksschule. Und der andere, der hat dann wirklich, wo er ein bisschen introvertiert ist, der eine war eine Trainerin von einem Verein und die hat das Kommando genauso in der Klasse angelegt, ne? Wo ich gesagt habe, sie wissen doch, es gibt Kinder, die sind ein bisschen eingeschüchtert und introvertiert. Das funktioniert nicht so, ja, wenn du es auf Kommando so trainermäßig machst. Ja. Und das ist halt ja schade, ja, dass es wirklich auf den Pädagogen ankommt oder die Lehrerin ankommt. Ja. Und da muss ich sagen, hast Glück gehabt, ja, dass auch Schule Freude gemacht hat. Ja. Und so soll es auch sein. Ja. Und eben wichtig, das soll von Anfang an in der Unterstufe, vielleicht gleich noch im Kindergarten, in der Volksschule, ja, weil da kann du so viel Negatives beeinflussen. Ja. Das ist so, wenn heute ein kleines Kind irgendwann mal von einem Hund gebissen wird, ja, dann ist das halt ein Traumata, was du vielleicht im Erwachsenenalter auch hast. Ja? Ja. Obwohl da nie mehr ein Hund was gemacht hat. Aber du hast da, und wenn du halt von Anfang an in der Schule bist und es wird da vermisst, ja, oder negativ, dann ja, nimmst du das mit. Ja? Und da glaube ich, da gehört im System noch viel gemacht.
Mhm. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, was schon schön ist, auch zu hören, dass erstens die große Anzahl an Pädagogen, Pädagoginnen, die fehlen, teilweise einfach dem System geschuldet ist oder einfach so gehört, weil Menschen in Pension gehen und weil Menschen sich bewerben müssen und dass das ganz normal ist und dass es sogar sich in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Also das ist da.
Also jetzt vom letzten Schuljahr zum Heuer war es bei uns in Favoriten, kann ich nur sagen, besser.
Im Favoriten war es besser, okay. Das ist schon mal was Gutes. Weil wenn man jetzt bloß Zahlen liest von so und so viel Tausend und du kennst dich wie ich Nüsse aus und liest das, dann hast du gleich irgendwie ein sehr negatives Bild davon, weil warum berichtet die Zeitung dann überhaupt drüber? Aber das ist ja Gott sei Dank nicht immer so. Was ich zuletzt zum Abschluss noch mit dir besprechen möchte. Ich hoffe, ich mache das Thema zum Abschluss nicht so ein zu großes Themengebiet jetzt auf. Aber wir haben jetzt drüber gesprochen. Ich habe gerade gesagt, wie zum Beispiel der Umgang mit Medien und Nachrichten aus den Medien, wie bei mir jetzt gerade mit dieser Anzahl an LehrerInnen, die halt noch gefehlt haben. Oder wir haben eingangs drüber gesprochen, wie Social Media ein Bild schafft, das nicht unbedingt der Realität entspricht, dass gewisse Dinge, die immer noch schön sind oder vielleicht gewisse Dinge, die zumindest genauso schön sind, wie es vor 10, 20 Jahren waren, uns gar nicht mehr so vorkommen und diese ganzen Geschichten. Demokratie, politische Bildung und Umgang mit Medien. So habe ich es mir jetzt einmal aufgeschrieben, ja. Diese Fächer. Hat man das, hat man diese Bereiche in der Bildung, hat man das? Hat man das irgendwie, wenn man jetzt sich Favoriten anschaut oder Wien anschauen würde, wie bringt man, müsste das ja eigentlich nicht nur den Schülern und Schülerinnen, sondern auch den Erwachsenen, egal wo es herkommen, wahrscheinlich näher bringen noch, wie man den Umgang mit Medien eigentlich genießen sollte oder auch mit sozialen Medien und wie man die Demokratie zum Einstufen hat, weil da oft Sachen verbreitet werden, die meines Erachtens nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ist das ein Punkt, den man aufgreift und in der Bildung auch forciert oder irgendwo anders im Zusammenleben?
Ja, also man muss es. Man muss es auf alle Fälle. Wir haben zum Beispiel auf Bezirksebene ein Kinder- und Jugendparlament, wo man so ein bisschen Demokratie auch lernt. Ja, wie funktioniert was von einem Antrag bis zur Umsetzung? Ja, wie kann man Wünsche deponieren? Wie kann man Mehrheiten finden, um einen Antrag durchzubringen? Was natürlich die Digitalisierung betrifft, jetzt glaube ich, gibt es ja auch die Verordnung des Ministers, auch das Handy, glaube ich, abgegeben werden müssen in Schulen, was ich persönlich vernünftig finde.
Ja.
Weil natürlich auch ein Handy sehr zur Ablenkung führt.
Das hätte ich gern manchmal zu Hause auch,
dass das Handy abgegeben. Aber auch zum Mobbing, ja. Also es gibt ja auch in so Gruppen, WhatsApp, Telegram, TikTok, Snapchat, was Junge machen müssen. Das Problem ist natürlich, dass gewisse Pädagogen in einem gewissen Alter ja gar nicht wissen, was da alles möglich ist am Handy, ja, weil die natürlich auch nicht groß geworden sind. Ja?
Ja.
Die Generation, die alle nach 2000 auf die Welt gekommen sind, sind ja schon mit einem Smartphone eigentlich auf die Welt gekommen.
Mhm.
Und die ältere Generation hat halt vom Nokia mit Tasten ein Telefon dann irgendwann mal auf das Smartphone umgeschwenkt. Und natürlich alles, was im digitalen Raum passiert, ist natürlich viel schneller, als dass man zum Beispiel Ausbildungsschienen macht, irgendwelche Seminare macht. Also wenn ich jetzt Seminarunterlagen vorbereite, dann gelten die nächstes Jahr nicht mehr, ja, weil gerade im Digitalen, im App, in den Social Media sich so viel ändert und bewegt. Dann muss man natürlich auch erkennen, und das ist die Schwierigkeit, und das erkenne ich auch für mich, weil ich da viele auch sehe, die halt in so eine Falle tappen, die sich halt in einer Blase bewegen und nicht wissen, wie es da rauskommen, weil sie ganz einfach nicht wissen, wie gewisse Algorithmen funktionieren auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und so weiter. Ja. Und du natürlich schnell eine Falschmeldung, also jeder kann im Prinzip heute einen Social-Media-Beitrag machen.
Ja.
Ja, du hast irgendwo ein Bild, schreibst irgendeinen Text und bei manchen Dingen geht's viral, wo du aber dann gar nicht weißt, ist das jetzt korrekt oder nicht korrekt, aber das zählt ja nicht, weil die Aufenthaltsspanne oder Dauer von Usern sind ja nur ein paar Sekunden, ja. Also du wischst ja nur, ne. Du siehst ja nur das Bild-Text-Sprache, das untere lest du ja gar nicht und das natürlich psychologisch sehr stark ist, ja. Und da kannst du natürlich auch wirken, ja. Du kannst ja mit Bildsprache sehr viel bewirken, ohne den Zusammenhang zu wissen, ohne den Text zu lesen, ja.
Ja. Gerade bei verkürzten Videos, wo der Zusammenhang nicht einmal einen Platz hat, aber.
Und da weiß ich nicht, wie weit das auch im Bildungsplan drinnen ist, ja, weil es ist jetzt die politische Bildung drinnen. Mhm. Ja, ich glaube erst dann ab der Mittelschule, glaube ab 14 Jahren, glaube ich, ist es verpflichtend, ja. Wo natürlich, ja, wir wissen Tageszeitungen, wenn irgendwann in den nächsten 10 Jahren vom Markt verschwinden. Ja. Junge Menschen konsumieren Medien nur mehr online. Ja, also das wird nicht so wie bei den Älteren, die Teletext lesen oder die Krone abonniert haben. Ja. Junge Menschen lesen nur mehr über Social Media. Und da wissen wir, dass vieles halt über Snapchat, über Telegram-Kanäle, über was nicht, TikTok, Instagram. Ja. Und da ist die Frage, wie kann man da kanalisieren, wenn man den Algorithmus nicht weiß, dann in eine Blase kommt und gar keine gegenteilige Meinung mehr zulässt. Ja, weil es der Algorithmus gar nicht mehr zulässt oder hineinspielt ins Profil. Ja. Und da, glaube ich, muss man schon agieren. Nämlich, wir haben auch gewisse Leute, die kannst du auch nicht mehr mit sachlicher Argumentation gewinnen und überzeugen. Was ich gar nicht mehr glauben, ja? Weil sie sagen, das ist sowieso die gekaufte Medienlandschaft und wenn es dort da drinnen steht, dann glaube ich das sowieso nicht. Und jede Statistik, was du da nimmst, die ist gefälscht. Mhm. Also es ist schwierig, ja. Und junge Menschen, die natürlich auch leicht zur Manipulation beeinflussbar sind, ja, das sehen wir auch bei Extremismus und so weiter. Da muss man, glaube ich, auch ansetzen. Und deswegen sage ich, das Verbot jetzt in der Schule mit Handy ist einmal der erste Schritt. Mhm. Ja. Es gibt ja schon einige Länder, glaube ich, was ich gelesen habe, die auch schon TikTok verboten haben, ja, wo man auch aus Studien weiß, dass 50% sämtlicher Fake News da durchgelassen werden. Ja. Mhm. Bei Facebook, Instagram ist ein bisschen besser.
Es ist wirklich traurig, dass das immer noch da ist.
Aber mittlerweile gibt es ja auch dieses Controller gar nicht mehr, dass du melden kannst und das dann gelöscht wird.
Ja. Weil Meta auch abgeschafft schon, glaube ich.
Ja, ja. Und das aber in Amerika liegt, das andere in China liegt. Ja. Mhm. Und es gibt eigentlich keine europäische App, die eigentlich die zwei ersetzen kann. Mhm. Ja. Und die natürlich auch sehr viel Geld absaugen, weil das halt dann in Amerika oder in China landet. Ja. Und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen Bildung angedeihen lassen, wie funktioniert denn das eigentlich? Und was passiert mit meinen Daten? Ja? Mhm. Und jetzt, wenn ich heute in der Pubertät bin, ein junger Mensch und meine Daten breitwillig gebe und ein paar Selfies mache und ein paar Bilder da hineingebe, im Prinzip ist das ein Bildmaterial, was nicht mehr verschwindet.
Ja.
Ja, ich weiß halt nicht einmal, ob es bei TikTok irgendeine Meldung gibt, wo ich gewisse Bilder wieder rückgängig machen kann. Weiß ich gar nicht, ob es gibt. Weiß ich nicht, ob es gibt.
Ziemlich sicher. Und selbst dann weißt du nicht, ob es wirklich weg ist.
Und da, glaube ich, müsste man schon in jungen Jahren ansetzen, nämlich, es ist ja nicht schlecht. Es ist ja nicht alles schlecht, was im Internet und welche Programme es gibt. Ja? Also viele, viele Kids eignen sich zum Beispiel Skills an, die wir gar nicht kennen, weil wir es nicht gelernt haben.
Ja.
Ich habe mal einen Vortrag gehört, das war so eine Zukunftsbildungsforscherin, die hat mal gefragt, eine Deutsche, ob im österreichischen Bildungssystem Computerspiele zur Anwendung kommen.
Mhm.
Ja, also ich weiß das auch bei meinen Kindern, die haben dann gespielt, wie heißt das mit dem Pixel oder Mastermind? Nein, wie heißt denn das?
Ich weiß gar nicht, Minecraft?
Minecraft, ja, ja, dann auch irgendein ein Spiel. Und die hat das ehrlicherweise hineingeworfen in diese Diskussion, wo alle bei uns den Kopf geschüttelt haben, was machen wir mit Computerspielen im Unterricht. Ja. Und die aber gesagt haben, na, es ist wichtig, weil da eignen sich auch junge Menschen gewisse Skills an, die du eben durch Sammeln von irgendwelchen Bausteinen, dass du ins nächste Level kommst oder die nächste Stufe erreichst. Ja. Und das natürlich auch gewisse unter Zeitdruck, ja, die du natürlich auch dann beruflich zum Beispiel einsetzen kannst. Ja? Wenn du zum Beispiel irgendeinem Team zusammenarbeitest, dann weißt du, du brauchst das und das und das und dann können wir den nächsten Schritt setzen. Ja? Also das sind auch vernünftige Dinge. Jetzt nicht irgendwelche Ego-Shooters, wo du da irgendwelche Menschen zerstörst, sondern wirklich so Rollenspiele, wo du halt mehrere Fähigkeiten einsetzen musst, dass du ins nächste Level kommst. Ja. Ja? Und da habe ich mir da damals auch überlegt, ja, eigentlich gescheit. Ja?
Mhm.
Weil alles zu verbieten, ja,
funktioniert nicht.
Hat man auch gesehen, in anderen Ländern, dann werden halt irgendwelche VPN-Server vorgelagert und dann kannst du auch wieder in das sein. Aber den Umgang damit und zu wissen, was ist positiv, was ist negativ, die Algorithmen dahinter zu verstehen, ja. Und da sind auch die skandinavischen Länder wieder führend, ja.
Mhm.
Die diese Bildung auch haben, ja. Dass du nämlich auch weißt, was ist KI generiert zum Beispiel, ja. Und das ist natürlich auch ein Bildungsauftrag, ja. Wie geht man eigentlich mit modernen Medien um?
Ja. Ja?
Wie kann man schon von jungen Jahren an, weil jedes Volksschulkind oder zum Beispiel Mittelschulekind kann wahrscheinlich ein tolles Video schneiden.
Mhm.
Ja? Jemand, der in die 80er, 90er in der Schule war, der hätte die Möglichkeit mit seinem Handy, kann das aber nicht. Ja. Ja? Und deswegen muss man auch sagen, man muss auch das Positive daraus mitnehmen. Ja, was kann ich damit? Ja? Und viele werden dann halt, ja, die haben dann, werden dann Influencer, ja. Und andere Dinge, ja, Social Director und so weiter. Ja.
Ich meine, allein, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Podcast zu führen, diese Gespräche zu führen, das sind ja alles Entwicklungen, die sich gegeben haben. Es gibt ja sehr viel Positives. Und ich höre aber heraus, dass bei dem Thema der Umgang mit sozialen Medien, Demokratie, politische Bildung, nicht nur bei Schülern und Schülerinnen, weil vieles, was du gesagt hast, gilt auch für ältere Menschen, Erwachsene, die ja genauso richtige Nachrichten von Fake News nicht unterscheiden können und dann vielleicht irgendwie automatisch gewisse Medien ausschließen, obwohl da eigentlich Journalisten, Journalistinnen dahinter sind, die was studiert haben, was gelernt haben und die super gewissenhaft arbeiten, versus man glaubt halt irgendwas, was irgendwer in 2 Minuten mit AI erstellt hat und gepostet hat. Da muss man eben aufpassen. Aber was ich aus dem Gespräch heute auch mitnehme, ist einerseits, wenn ich an den 10. Bezirk denke und so wie ich das Bild, das ich aus meiner Kindheit noch hatte, dass das gar nicht so verfälscht ist, sondern dass das, wenn man nicht in in den Bildschirm schauen würde, ins Handy schauen würde, sondern wenn ich mit offenen Augen durch den Zehnten gehen würde, ich wahrscheinlich immer noch dieselbe Erfahrung machen könnte. Auch wenn es natürlich, du hast auch erwähnt, dass es Tendenzen gibt, auf die man schauen muss, gewisse Entwicklungen, aber auch viele schöne Dinge. Ich nehme auch mit, dass der Beruf Lehrer und Lehrerin eigentlich zumindest vom letzten Jahr auf diesen Jahr in Favoriten einen guten Sprung gemacht hat und vielleicht wir auch in die richtige Richtung uns da bewegen, auch wenn es da Aufholbedarf gibt. Ich nehme auch mit für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, dass wir uns den Film Favoriten anschauen müssen.
Bitte, bitte. Ruth Beckermann.
Die Sommerferien sind vorbei, die Sommerpause ist vorbei. Ich werde jetzt noch einige Gäste und Gästinnen da drinnen haben bei mir, die aus unterschiedlichen Perspektiven, also wie geht's, was Bildung betrifft, für Geflüchtete, wie ist es für jemanden, der wirklich in einer Schule arbeitet, sei es als Lehrer oder Direktor oder wie auch immer. Ich werde viele Leute noch da haben und viele verschiedene Themen. Natürlich, seichte Themen werden auch wieder kommen, aber das machen wir dann zur Weihnachtszeit. Wenn euch das gefällt und wenn ihr nichts verpassen wollt, bitte gerne ein Abo dalassen. Bitte gerne auch die Glocke klicken, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Hast du noch eine abschließende Botschaft für unsere
Hörer? Ja, also Favoriten ist viel mehr als Reimannplatz und Keplerplatz, was Medien sagen. Ich kann nur jedem sagen, das beste Haselnusseis gibt es beim Tiche, die besten Krapfen gibt es beim Kreuzberg in Favoriten und die größten Erholungsgebiete wie Wienerberg, Kurberg, Oberlaa gibt es in Favoriten. Also es gibt viel mehr. Ich kann nur jeden bitten, mit offenen Augen das Positive wahrzunehmen. Und ein kleiner Teil von 222.000 Bewohnern ist medial präsent, aber der Großteil will gemeinsam friedlich zusammenleben. Und das ist tagtäglich die Herausforderung, die wir haben in Favoriten.
Sehen uns beim Tichi. Baba.
Danke. Wann warst du das letzte Mal beim Tichi? Ha ha ha.